Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Morgen. Hallo. Eins, zwei. Guten Morgen zu dieser kleinen, intimen Lesung. Bis jetzt sind wir nicht sehr viele Leute, aber das ist auch okay. Ich möchte diese halbe Stunde nutzen, mein Buch vorzustellen. Es ist Fannebold, erschienen im Otto Müller Verlag. Die meisten hier Anwesenden sind vom Otto Müller Verlag. Also nicht alle, sorry. Trotzdem erzähle ich kurz etwas dazu. Es ist, spielt in der oberösterreichischen Provinz, handelt von einer Mitte 30-jährigen Frau, die halbtags in einem Supermarkt arbeitet, ein Haus hat, zwei Kinder hat, einen Mann, der Werkzeugmacher ist und der die alltäglichen Routinen zu viel werden. Ich fange mal an und lese den Anfang und dann schauen wir weiter. Der April, Samstag, Wald. Das muss jetzt etwas Schnelles sein, ein sich anhebendes, fliegendes Ding. Da oben auf dem Bergrücken, Fanny schreit, ist dem Gleitschirmpiloten vor die Brust geschnallt, läuft mit ihm mit, läuft einstudiert, im Einklang, Eintakt, ein Schritt den Hang hinab, der sich steingrau in den Abgrund verkantet, bevor er stürzt. Im nächsten Moment baumelt Fanny unter dem Mann, streckt still die Arme zur Seite. Der Wind hat ihr das Schreien genommen, streckt die Arme, als müsse sie fliegen, als übernehmen das nicht der Schirm und der Fremde, den man ihr vorgestellt hatte vorhin. Leopold heißt er, Poldi. Weiß keiner, dass Fanny weint. Wenn würde es heißen, die Rührung über die Erfüllung dieses letzten Wunsches. Ein Abenteuer per Gutschein. Waltraud filmt alles mit. Hinter dem Display ihrer kleinen Kamera zieht die Realität vorbei. Ein Gleitschirm, nicht mehr als ein Kreuzpunkt, mal hierhin, mal dorthin. Von oben sieht Fanny kaum die Frauengruppe, die am Landepunkt wartet, auch weil die Augen tränen und ihr das hier unangenehm ist, fast unanständig, wie sie aneinander hängen. Sein Becken an ihrem Hintern, braucht man das? Ob man den Gurt nun lösen kann und sich hinunterstürzen, tastet herum, doppelt gesicherter Scheißdreck. Der Pilot müsste ja nicht sterben, aber selbst, das wäre schon was Großes, Begräbnis. Bernhard und die Kinder in Trauer. Im Supermarkt gibt es nächste Woche schwarze Hosen für Buben, ginge sich aus. Und Ines könnte den Rock anziehen, obwohl... Der ist ja zu klein geworden, wohl eher zu eng. Die wird mal wie ich, denkt Fanny. Ich mag mehr. Was? Der Pilot schreit zurück, willst runter? Weil sie nicht antwortet, fliegt er weiter. Bezahlt ist für eine halbe Stunde. Schlechte Nachricht braucht er nicht. Zum Schluss behauptet die dann, er hätte sich verhört. Das ist keine Gazelle, denkt er und schiebt das Becken ein wenig nach links. Muss ja nicht begatten. Gut, dass der Aufwind stark ist. Hopp, Mädel, hopp, ruhig bist. Alles okay? Fanny nickt, dreht den Kopf zur Seite, schreit ein Ja hinter sich ein. Passt, das sich in Poldis Gesicht verspuckt. Der wischt sich die Wange ab, verfehlt dabei den Auftrieb oder fällt in den Abwind. Gibt es Turbulenzen in der Gleitschirmfliegerei? Jedenfalls warten die Frauen am Boden. Hilde vom Gemeindeamt, Waltraud, sie führt mit ihrem Ex-Mann eine Werbeagentur im Ort und Gerfriede, die deutsche Ordinationshilfe vom Augenarzt. Jedenfalls warten die Frauen nicht bis zur Landung. Sie schreien gleich jetzt. Waltraud filmt und schreit, filmt den Absturz und hört nicht auf damit. Tage später werden sie erzählen, so viel Angst hatten wir, so ein Unglück. Tage später von der Journalie belagert, die ganz Laurinz in Aufruhr versetzt. Schlagzeilen, News, Livebericht, Ticker, Ticker, das exklusive Interview. Es torkelte der Gleitschirm, dieses grün-gelbe Rechteck am blauen Himmel. Wie ein Falter. Viel fing sich, überschlug sich, trudelte wild, werden sie erzählen. Und Waltraud wird hinweisen auf die braunen Punkte, die plötzlich auftauchen im Film. Das ist das Gespiebene. Und schauen's da, der Schirm verschwindet. Klappt dann das Kameradisplay zu und lotet Angebote aus. Man zahlt gut für Live-Material. Aber noch schläft der Ort. Noch filmt Waltraud, wie sich der Kreuzpunkt ein paar Kilometer weiter drüben verliert. Weg ist er, sagt sie. Gebannt starrt alles auf den Bergrücken, der ihn verschluckt hat. Torkelt, nichts mehr hochzieht, nichts mehr grün-gelb sich hinauf in den Himmel gibt, nichts Anlass, sich zu entspannen, aufzuatmen, erleichtert zu lachen von wegen, puh, ich dachte schon, oder der Pilot ist ein Hund, der hat ihr Angst machen wollen, der Fanny. Aber hinter den Hügeln, die sich hindrängen zu den Bergen in immer engeren Reihen, flattern Vögel auf, kreischen empört. Bricht Rotwild hektisch durch eine Schonung, zertrampelt eine Wildschweinrotte versehentlich einen Frischling, er quietscht noch ein wenig. Senkt Geräusche, ungewohnter Lärm, im Nadel gerieselt zu Boden, kleine Äste brechen, heftig wogen ausgedünnte Wipfel und schnalzen sich gerade. Es hängt der Gleitschirm in einer großen Tanne weit oben. Man kennt ja diese zackigen Felsstücke im Vorgebirge, wie zerborstene, überwucherte Hochhäuser, bemoost, spitzschartig umgeben. Dort, wo obenauf ein paar Bäume trotzen, dort. Im Wald. Poldis Mund an Fannys Hals. Sie spürt seinen Atem im Nacken, sein Erbrochenes rinnt in ihren Kragen auf ihre schweißige Haut. Riecht fast wie früher. Ines hat nichts behalten können als Baby, jedes Bäuerchen ein neues T-Shirt. Poldi Erbrochene ist im Moment das kleinste Problem. Fanny krallt sich an den Stamm, man weiß nicht, wie stark der Schirm sich verkeilt hat oder ob der Stoff reißt. Ist der reißfest, der Stoff? Hey, du, Poldi, rührt sich nicht, hängt schlaff und zieht hinunter. Ich kann nicht einmal sterben, denkt Fanny, statt die Gelegenheit zu nutzen, klammere mich an die Tanne wie eine Verrückte. Harzduft, grüner Nadelduft, ein abgebrochener Ast, ein Stummel, so lang wie eine Hand, breit, knapp vor Fannys Brust, tupft sie an, wenn sie sicheren Stand fände. Sie erinnert sich an ein früheres Leben, als sie jung war, und klettern mit einem, der ihr gezeigt hat, wie das geht. Sie steht im Baum, die Turnschuhspitzen in Astgabeln geklemmt. Poldi, dem wächst eine Erektion. Poldi, Poldi, au! Poldi greift plötzlich nach oben, hält sich, zieht, panikt, au! Rüttelt herum, schreit in Fannys Ohr einen so hohen, hellen Ton, das ist ja kein Menschenlaut. Drückt sich heftig, wie macht er das, zum Stamm, will auch klammern, rammt dabei Fanny auf den Stummelast und der sich tief hinein in ihre Brust. Der Schmerz wirft sich in Form von Fannys Hinterkopf zurück auf Poldi, bricht diesem mit Halbschalenhelm nicht nur die Nase, sondern schlägt ihn gleich K.O., tobt wieder nach vor in den Ast. Der Ast reißt das Busengewebe nach oben auf, weil Poldi schwer ist und wieder ohnmächtig, noch schwerer. Fanny schnauft. Scheiße, 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 sag nicht scheiße, der Bub, wie heißt mein Bub? Friedel heißt mein Bub. Friedel würde sagen, das sagt man nicht, Mama. Sag Mist, Mama, oder Scheibe, aber nicht, weißt eh. Fest hält sie sich. Dass es Ameisen gibt, so hoch heroben, Scheibe. 8. März, Mittwoch, Pizzeria. Ist es der letzte Akt? Wann hat er begonnen? Viel früher. 5 Wochen zuvor. Das war so. Fanny, damals. Ich kann nicht mitfahren. Waltraud tippte mit der Kugelschreiberspitze auf ihren Namen und wollte ihn abhaken. Was? hielt inne beim halben Häkchen am Tiefpunkt vor dem Schwung nach oben. Fanny, ich kann heuer nicht mitfahren nach Grado. Aber Fanny, was redest da? Sicher fährst mit. Lässt dich Bernhard nicht weg? Waltraud, Hilda, Gerfriede und Fanny in der Pizzeria, Frauenstammtisch, jeden Mittwoch um 8 auf eine kleine Pizza oder einen Platzsalat mit Sanderstreifen in Cornflakes-Panier. Aber Fanny, Mensch, seit Dezember planen wir das schon. Jetzt, wenn du kneifst, dann ist das nicht fair, du. Gerfriede mit den langen Fingern, ein Rubin-Ringfinger, ein Turmalin-Mittelfinger. Wir haben, Fanny unterbrach, ich habe Krebs. Das ist ihr einfach so aus dem Mund gefallen und kam im Grunde aus dem Nichts. Hat schon gestreut. Ich bin Fannys erfundener Tumor. Wir sind Fannys erfundene Metastasen. Hatte sofort einen Arm um die Schultern und ein warmes Gesicht an dem ihren. Hilda musste trostlos werden, ist gut im Trösten, ist bekannt dafür. Je größer das Chaos, desto Hilda. Seit wann weißt du? Seit gestern. Und Bernhard weiß nichts. Gerfriedes Lippen zitterten, die Augen glänzten. Hilda löste sich von Fanny, griff Tasche, Taschentücher, öffnete die Packung, zog ein Taschentuch halb heraus, wie man Zigaretten anbietet. Legte sie vor Gerfriede, die nickte, dankte, sich schneuzte, ins Tuch schnaubte, Tränen tupfte. Hilda klebte wieder an Fannys Gesicht und flüsterte, »Weißt ja, ihr Großvater ist gestorben am Krebs, ist nicht so leicht für sie.« Hier hätte Fanny die Lüge noch aufklären können, abschwächen, sich rausreden, sagen, »Ich war beim Frauenarzt, beim Abstrich ist was aufgefallen, Papp 3.« Und die anderen dann antworten lassen, »Dummerchen, Papp 3 ist ja nichts, das ist sicher nichts, das kann man, wenn es was ist, rausschneiden und so und bis Grado ist alles gut, wirst sehen.« Fanny könnte zulassen, dass die Tanten, Mütter, Schwestern, dass alle entfernten weiblichen Verwandten und Bekannten, die jemals in ihrem Leben einen auffälligen Abstrich vorweisen konnten, aufgezählt werden, dass sich das Gastzimmer füllt mit Frauen, die allesamt leben, auch wenn man den einen oder anderen Gebärmutterhals kürzen musste, ein wenig vielleicht, weil Papp 4 von mir aus, aber 3, Dummerchen, da ist doch noch gar nichts erwiesen. Hätte noch raus können aus der Lüge immerhin. Fanny sah an Hilda vorbei, sah Gerfriede sich die Tränen tupfen, dachte, ich sollte die sein, die weint. Laut sagte sie, glaubst für mich ist das lustig? Schob Hilda von sich, Schweigen. Waltraud legte den Kugelschreiber neben die Liste. Der Stammtisch war verdorben oder in eine neue Dimension gehoben. Hilda wurde initiativ. Was ist das für ein Krebs? Wann sagst du es, Bernhard? Fanny wusste beides nicht. Dachte an den völlig gesunden Gebärmutterhals, an die unauffällige Mammographie. Schüttelte also nur den Kopf, zeigte unbestimmt auf den Oberkörper, tat so, als versage ihr die Stimme bei diesem Thema. Zu frisch, zu wundig sei ihr das wohl, übersetzte Hilde Fannys Zögern den anderen und zu Fanny, lass dir Zeit, für alles nämlich. Gebe es eine Zeit. Fanny am Baum, am Baum, am Baum. Aua, sagt sie leise, es tropft ein wenig, nein, es rinnt. Dünne rote Fäden, kleine Bäche, Rubinfarben. Psst, sagt sie zu den Ameisen, die sich vorwagen bis zum Blutrand vom Ast. Interessant, wie die trinken. Flüstert Fanny, schmeckt's. Müsst ihr jetzt hinuntersteigen, den langen Weg zu eurem Haufen und Bescheid geben? Eine Ameise verkeilt sich in einer anderen. Nicht streiten, wär ja blöd, reicht doch, wenn eine geht. So sanft streicht der Wind durch die Zweige, spielt mit dem Schirm dort, wo er zerrissen ist, hebt den franzigen Seidenstoff, wellt ihn, lässt ihn sinken, Schatten wechseln mit Licht. Fanny braucht nur den Kopf leicht zu drehen, um Sonne auf ihrem Gesicht zu spüren, wenn der Wind es so will. Ich lese jetzt eine Stelle ein Stück weiter hinten. Das ist dann die Erzählung, die quasi vor der Lüge passiert. Februar, Sonntag, Küche, Vorzimmer. Fast war die Woche geschafft, Sonntagabend, noch 20 Minuten, dann wäre es zu spät für unangekündigten Besuch gewesen, weil 18 Uhr, was ein Gesetz besagt, das eingeschrieben ist in die Hirne aller Menschen mit Anstand. Der Sonntagabend als letztes zur Ruhe kommen vor dem Montag. Auf dem Kühlschrank hing vieles, nicht nur Fannys Dienstplan, der eh keinen interessierte, außer man wunderte sich über ihren Verbleib. Auf dem Kühlschrank hingen Fotos, Rezepte, die Ines unbedingt probieren möchte, irgendwann einmal, also nicht wegnehmen. Erlagscheine zum Einzahlen, Skikurs, Wienwoche, Kopierkostenbeitrag, Judo-Gruppe, die nächste Rate vom Landkredit. Auf dem Kühlschrank hingen auch lustige Sachen, laut Bernhard lustig. Zum Beispiel seit eben auch dieser Comic, 7 Bilder einer Katze. Montags ist die Katze zerstört, dienstags müde, mittwochs gleichgültig. Am Donnerstag hält sich ihre Miene auf, am Freitag tanzt sie, samstags tanzt sie, am Sonntag ist sie traurig, weil siehe Montag. Ha, so ist es wirklich, meinte Bernhard, als er seiner Frau das Blatt zeigte. Die Ski waren fertig gewachselt, Friedel bei Leo, Ines in ihrem Zimmer. Ein Freund hatte Bernhard das Bild geschickt. WG, traurige Katze im Betreff. Mindestens 50 fremde E-Mail-Adressen. Er heftete es per Kirschmagnet an den Kühlschrank über den Dienstplan, wobei einer der Erlagscheine sich löste, zu Boden segelte und unter dem Kasten verschwand. Fanny fand den Comic deprimierend. Seine Botschaft war, das wusste sie, nur eine von den vielen Unwahrheiten. Große gab es, kleine, beiläufige, unbewusste und alltägliche. Ihr Mann pfiff am Montagmorgen, stand problemlos auf, erzählte beim Frühstück schon von der Arbeit, wie viel sie zu tun hätten und wie lästig der Chef sei. Und vor allem die Chefin, die kenne sich nicht aus, mische sich dennoch ein, als ob sie was verstünde von der Werkzeugmacherei. Und beim Wirt dann mittags, da gäbe es heute wahrscheinlich dieses und jenes und vielleicht sollten sie einmal am Abend hinfahren und dort essen gehen oder am Wochenende, was meinst? Das alles in einem fröhlichen Plauderton, keineswegs, als wäre es eine schwere Last, am Wochenbeginn das Haus zu verlassen, das Nest, die Familie. Jeden Montagmorgen, so oder so ähnlich. Aber noch war Sonntagabend, noch saß Fanny in der Küche, überlegte, was sie morgen kochen sollte, schrieb auf, was sie dafür einzukaufen hatte. Gemüseauflauf, isst Ines das? Weiß Ines, dass man dazu Eier braucht? Besser eine Gemüselasagne, die mögen alle bis auf mich, dachte Fanny und versuchte dabei, nicht auf den Erlagschein zu vergessen, der unter dem Schrank im Staub lag und sicher wichtig war und fällig. Sie hätte auch etwas sagen können. Bernhard, der Erlagschein, ließ es bleiben. Wollte nicht, wusste nicht warum, erwähnte, dass sie den Comic schon kenne, weil Margit den gleichen auf ihren Spind geklebt hatte, was ebenso absurd und gelogen war, denn sie hatten oft samstags Dienst und dafür montags frei. Es läutete. Wer zum Teufel, fluchte Fanny und erschrak dabei über das Heftige, das ihr innewohnte und sich still verhielt die meiste Zeit, während ihr Mann schon an der Tür war. Hans ist da, rief er. Ihr Bruder, wollte aber nicht reinkommen, stand blond und groß im Vorzimmer. In einem Arm hielt er ein weiches Paket, mit dem anderen drückte er seine Schwester und überragte sie dabei um einen Kopf. War bei der Mutter gewesen, sollte Fanny etwas vorbeibringen, liege auf dem Weg und nein, er könne leider nicht bleiben, müsse gleich weiter, man sehe sich eh nächste Woche, oder? Beim Geburtstagsfest vom Vater im Goldenen Kalb. Lächelte und drückte Fanny ein zweites Mal, flüchtig, bereit zum Abschied. Er wollte eben nur schnell. Fanny löste sich aus der Umarmung, eventuell eine Spur zu grob. Na, sagte Hans. Sehr kurz durfte sich Befremdung ausbreiten. Fast hätte man sie spüren können, hätte Bernhard es nicht verhindert mit geübter Spontanität. Ines sei grad unpackbar, flüsterte er und deutete nach oben, wo die Pubertät im Kinderzimmer hockte und vor sich hin sauerte. Er verdrehte die Augen und tippte sich an die Stirn. Die Männer lachten, als wäre das die Lösung gewesen und alles gesagt, als hätte sich dadurch nicht die Notwendigkeit ergeben, nachzufragen, ob es wirklich so schwer sei, ob Hans helfen könne, ob er mit der Nichte reden solle, die er offiziell als Lieblingsnichte deklarierte, weil die einzige, von der er offiziell als Lieblingsonkel betitelt wurde. Es gab noch zwei weitere Onkel väterlicherseits. Hans war jünger als Fanny, deutlich sogar, noch mitten in den 20ern. Nicht ein Nesthäkchen hatten die Eltern gezeugt, sondern zwei. Nicht ein Nachzügler war ihnen passiert wie anderen, deren Töchter und Söhne schon fast dem Haus entwachsen waren, und ausgerechnet dann hatte es wieder eingeschlagen und der Ort das späte Glück zu besprechen mit schlecht verborgener Schadenfreude. Bei Fannys Eltern war es umgekehrt gewesen. Sie hatten nach der Hochzeit noch warten wollen mit dem Kinderkriegen, erst das Geschäft aufbauen, in Ried, Raumausstattung, Silber und Söhne. Der alte Silber war ohne Nachfolge geblieben, die Söhne, die er groß im Firmennamen führte, im Krieg gefallen oder als Deserteure erschossen, man weiß es nicht genau. Und da Fannys Vater beim Silber schon in die Lehre gegangen war, ihm als Geselle lange Jahre treu diente, nun endlich auch eine brave Frau gefunden hatte, die einiges an Mitgift in die Ehe einbrachte und dazu eine tüchtige Geschäftsfrau zu werden versprach, da tat der alte Silber, worauf die Brautleute insgeheim spekulierten. Er trug den Gesellen die Nachfolge an, samt Kundenstock, Lagerstand und der kleinen Einliegerwohnung in dem Haus, das ihm gehörte und in dessen Erdgeschoss sich Geschäftslokal, Werkstatt und Lagerräume befanden. Man solle bitte nur den Namen belassen, im Andenken an ihn und die verlorenen Söhne. Furchtbar verstaubt wäre alles gewesen, lamentierte die Mutter noch Jahre später. Die Kundenkartei ein wildes Durcheinander, die Hälfte schon weggestorben ohnehin. Im Lager Rattendreck und Spinnweben, um kaum etwas zu gebrauchen. Man musste das meiste heimlich wegschaffen, damit der Alte es nicht bemerke und überhaupt. Der sei nicht ins Altenheim gezogen, sondern habe ihnen auf die Finger gesehen und in den Büchern gewühlt, die Arbeit des Vaters überprüft, als wäre er noch der Chef. So eine Option wäre das also gar nicht gewesen. Einen Kredit habe man aufnehmen müssen. Die Mitgift war bald aufgebraucht. Auslagen neu, Heizung neu, Keller entfeuchten, Werkstatt belüften, die Ware aufstocken. Der Modergeruch sei dem Vater gar nicht aufgefallen, der hätte geglaubt, das wäre normal. Dabei stieg bei heftigem Regen das Grundwasser fröhlich die tragenden Mauern hinauf seit Jahrzehnten. Das lästerte die Mutter, die den Alten hasste, den Vater vielleicht auch, das war nicht zu erraten. Jedenfalls war es zu früh für ein Kind, das trotzdem kam, das hinter den Teppichrollen spielte, die auf langen Stangen übereinander hingen und Platz boten für Geheimnisse und gefiltertes Licht, das auf den gestapelten Resten der Spanteppich Meterware saß und sich vorgaukelte, es würde fliegen können, wenn sie das Zauberwort Noitka flüsterte, die Finger der Linken kreuzte und mit der Rechten die Buchstaben des von der Mutter gemalten Schildes nachzeichnete, von hinten nach vorne, Aktion stand darauf. Dabei durfte nichts stören, nichts die kleinste Kleinheit, kein Kunde, keine Fliege, kein Ermahnen, kein Zwinkern. Noitka, flüsterte Fanny. Sie stand im Vorzimmer in ihrem eigenen Haus als älteste von drei Geschwistern, zwei davon die jüngeren zur rechten Zeit. Sie war schon 10 gewesen, als Hans kam, und 12 bei Lisa, alt genug, um der Mutter bei den Kleinen zu helfen. Was? Hans drehte sich um. Er war am Gehen, wollte Bernhard das neue Auto zeigen und weiterfahren, weil, wie gesagt, er hatte es eilig. Kannst du dich an den Silber erinnern? Fanny sah den Bruder an. Deutlich steckte noch der kleine Bub in seinen Zügen. Er schüttelte den Kopf. Kaum. Der Alte in der Wohnung über dem Geschäft. Fanny nickte. Gleich nach der Geburt des Bruders hatte der Silber das Haus auf Fannys Eltern überschrieben, als wäre mit Hans einer seiner Söhne zurückgekehrt. Man tauschte die Wohnungen, er beanspruchte ja nicht mehr so viel Platz. Seine Zähigkeit ließ nach. Erst brauchte er eine Zugefrau, die ihm die Wohnung putzte, dann eine Hauskrankenschwester, die ihm die Tabletten zuteilte, dann Essen auf Rädern, dann eine Pflegerin, dann war er tot. Hinterließ einen jahrelangen Rechtsstreit mit den Kindern seiner einzigen Schwester, die das Testament zugunsten Fannys Familie anfechteten. Die Mutter seiner Söhne war bei der Geburt des Jüngsten gestorben, von dieser Seite war daher nichts zu befürchten gewesen. Silber hatte Hans ein Sparbuch vererbt, das von den Eltern unterschlagen worden war. Nur ein Teil wurde Hans tatsächlich ausbezahlt, getarnt als elterliche Zuwendung nach bestandener Matura. Fanny, die hinter den Teppichrollen das Stillsein und Hineinhören ins Geflüsterte gelernt hatte, wusste davon. Dass sie es wusste, wusste niemand. Noch etwas hatte sie keinem erzählt. Einmal war der Silber, klein und zäh und trotz seines hohen Alters, erstaunlich wendig in ihr Versteck gekrochen. Im letzten Winkel, wo das Eisengestänge einen tiefen Schatten warf, hatte Fanny mit dem Finger in der Wand gebohrt, in den feuchten Putz. Die Mauer war nicht trocken zu legen. Das ist nicht das Grundwasser, hatte er gesagt und sich neben sie gekauert. Als er 1945 erfahren habe, dass seine Söhne alle tot seien, alle drei nämlich, mit Brief und Siegel habe er das erfahren, da weinte ich 3 Jahre lang, flüsterte der Silber und roch wie der Moder selbst. 3 Jahre, für jeden Sohn, ein ganzes Jahr. Presste seinen nikotingelben Daumen in die Grube, die Fanny in den Putz gegraben hatte, rieb ein wenig daran und tippte die Daumenkuppe mit der Zunge an. Forderte das Kind auf, es ihm gleich zu tun, aus Angst oder Neugier tat sie es, mit Abscheu vor der Männerhand. Salzig, schmeckst du's? Triumphierte der Alte, sein Knochenknie umfassend. Er senkte die Stimme. Das sind Tränen, Mädchen, meine Tränen, die sind in den Mauern und lassen sich nicht trocknen. Dann legte er einen Finger vor den Mund, nickte, drehte sich und kroch ächzend aus dem Versteck. Das Haus der Tränen, dachte Fanny. Nie wieder hatte sie hinter den Teppichrollen gespielt. Die Eltern führten das Geschäft nach wie vor. Hans studierte Kommunikationswissenschaften in Wien, arbeitete nebenbei in einem multinationalen Konzern und zeigte keine Tendenzen zur Rückkehr in die oberösterreichische Provinz. Vielen Dank. Das ist beim Otto Müller Stand.
Ist das schon ausgedreht? Nein? So schaut's aus.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.